Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Episode 57 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, ist mit dem Kapitel Logistik als nächstes am Start. Weiter geht es dann mit als Logistik noch Rock'n'Roll war und Folge 9. Die bisherigen Episoden der Staffel 5 und des Kapitels Logistik waren bereits eine nostalgische Retrospektive zurück zu den analogen Tagen, als die Straßen noch von LKW dominiert wurden und Lagerhallen zu den heimlichen Bühnen für logistische Meisterwerke wurden. Logistik ist ein so dynamisches Geschäftsfeld, es ist eine Symphonie aus Bewegung, Rhythmus und eben ungebändigter Energie wie der Rock'n'Roll. Es geht hier aber auch um meine Unternehmerkultur, wie ich sie in meiner Selbstständigkeit für mich interpretierte. Folge 10 und Smart Sourcing, die Transformation des Inhouse-Logistik-Konzeptes, so geht es weiter. Hier geht es um die Beschreibung eines Geschäftsmodells, das ich für mein Unternehmen entwickelt hatte. Durch ein professionelles logistisches Design und Angebot entwickelten sich selbstständige und eigenverantwortliche Aufgaben auf leistungsabhängiger Basis, zunächst temporär und saisonal und zunehmend dann auch die Übernahme von kompletten Logistikaufgaben in den Kundenunternehmen. Hinzu kamen Dienstleistungskonzepte wie unter anderem Coworker-Sharing. Und so entwickelte sich aus der steigenden Produktions- und Vertriebsverflechtung mit der dazu erforderlichen Flexibilität und Mobilität für die stetigen Konjunkturzyklen und die dadurch beachtlich steigende Komplexität der innerbetrieblichen Logistik das Inhouse-Logistik-Konzept und mit diesen intelligenten Lösungen dann das Innovationskonzept Smart Sourcing. Drive and Break, das Fahrpersonaleinsatzsystem, das die Zukunft vorwegnahm, als noch niemand sie sehen wollte. So heißt es dann in Folge 11. Hier geht es um unser Fahrpersonaleinsatzsystem Drive and Break. Systemorientierte Personaleinsatzplanung für standortunabhängige Fahrpersonaleinsätze. Das Konzept sah vor, an definierten magistralen Schnittpunkten unternehmensübergreifende Fahrerpools einzurichten, die bedarfs- und systemorientiert qualifiziertes Fahrpersonal für Festeinsätze, aber auch zeitoptimiert und temporär im Tramp- und im Linienverkehr bereitstellen. Ein Lösungsansatz, der heute die Situation auf dem Fahrpersonalsektor durchaus entspannen könnte. Rock'n'Roll und Logistik sind zeitlose Themen, die eine Fülle faszinierender Geschichten aus vergangenen Zeiten bieten. Also bleibt gespannt und taucht ein. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Als Logistik noch Rock'n'Roll war.
Diese Podcast-Retro-Show heißt ja, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Aber in diesem Kapitel und in diesen Episoden geht es mal nicht um Fußball, sondern um Logistik.
Willkommen daher nun zum Beitrag.
Als Logistik noch Rock'n'Roll war.
Mein Weg durch die Logistik war immer Rock'n'Roll. Er begann mit meiner Lehre als Speditionskaufmann Anfang der 1960er Jahre. Hatte dann eine Unterbrechung für eine sehr aufregende, spannende und ereignisreiche Lebensphase mit meiner Zeit bei der Marine und den Erlebnissen auf Sylt. Dann als nördlichster Diskjockey Deutschland und danach die Zeit als Skilehrer in Österreich. Aber Mitte der 1970er Jahre ging es wieder zurück ins seriöse Business, aber der Rock'n'Roll blieb, denn die Energie und den Rhythmus dieser Musik brauchte ich, um durch die Logistik zu rocken. Und so begann eine Zeitreise für mich damals, in eine Ära, in der Logistik noch mehr war als nur ein Geschäftsbereich. Es war eine Symphonie aus Bewegung, Rhythmus und eben ungewöhnlicher Energie. Wir sind bereits hier mit den Episoden 54, 55 und 56 eingetaucht in eine Zeit, als die Welt der Logistik noch den pulsierenden Beat des Rock'n'Rolls spürte und jede Lieferung und fast jeder Geschäftsvorgang noch eine Geschichte erzählte. Die bisherigen Episoden der Staffel 5 und des Kapitels Logistik waren bereits eine nostalgische Retrospektive zurück zu den analogen Tagen, als die Straßen noch von LKW dominiert wurden und Lagerhallen zu den heimlichen Bühnen für logistische Meisterwerke wurden. Für mich war meine Zeit in und mit der Logistik nicht nur das ernsthafte Geschäft, für mich war diese Zeit auch immer Spaß am Leben und am Geschäft. Es war nie der pure Ernst und die Verbissenheit, unbedingt persönlich die reinen materiellen Erfolge zu erreichen. Erfolg ist ein vielschichtiges Konzept, das je nach Kontext und individuellen Werten unterschiedlich interpretiert werden kann. Im Allgemeinen bezieht sich Erfolg auf das Erreichen von Zielen oder das Erzielen von positiven Ergebnissen in verschiedenen Lebensbereichen wie Karriere, Bildung, Beziehungen, Gesundheit oder persönlicher Entwicklung. Für mich bedeutete Erfolg stets die persönliche Erfüllung und die Leichtigkeit des Seins. Während meiner Zeit in angestellten Positionen im Bereich Logistik interpretierte ich meine Erfolge darin, meine Kreativität, Visionen und Ideen einzubringen und dadurch zum Erfolg des jeweiligen Unternehmens beizutragen. Nach meiner Zeit als Angestellter Entwickler entwickelte ich in meiner Selbstständigkeit meine eigene Unternehmerkultur, abseits des gängigen Mainstreams. Es ging mir dabei in erster Linie um Individualität und Unabhängigkeit. Und dazu gehörten für mich stets Fairness und Vertrauen und Geschäfte auf Partnerschaftsbasis und auf Augenhöhe. Meine Unternehmensphilosophie gab mir auch die Freiheit, Geschäfte, auch wenn sie monetär noch so lukrativ waren, abzulehnen oder auszusteigen, wenn sie nicht im Einklang mit meiner persönlichen Unternehmerkultur standen.
Hierzu auch noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 29, Folge 3.
Und auch geschäftlich ging es weiter. Im administrativen Bereich hatte ich auch inzwischen weiter aufgestockt, sowohl personell als auch in der digitalen Infrastruktur. Anfang 2000 kam ein neues Projekt für das Geschäftsfeld 3 Wettbreak hinzu. Für meine ehemalige Osnabrücker Firma übernahm ich die Organisation der Just-in-Time-Transporte im Nachtsprung zwischen einem Automobilhersteller in Stuttgart und Sindelfingen und einer Automobilfirma in Osnabrück, wo eine Spezialedition produziert wurde. Dazu waren rund um die Uhr 3 LKW im Einsatz. Der Lenkzeitoptimierungspunkt war Wetzlar, etwa auf halber Strecke. Dort waren 7 Fahrer angestellt, die im wöchentlichen Wechsel je einmal den Abschnitt nach Stuttgart oder nach Osnabrück fuhren. Alles problemlos in einer Schicht zu schaffen, so dass alle Fahrer eine geregelte Arbeitszeit hatten und jeweils ihre Ruhezeit am Heimatort verbringen konnten. Weiter stand mal wieder die Frage im Raum, wie weit soll ich persönlich ins Risiko gehen und was will ich für mich persönlich geschäftlich noch erreichen? Ich hatte wieder 2 sehr große Projektanfragen von Konzernen, die in meinem Geschäftsmodell durchaus logistisches Optimierungspotenzial für ihre eigenen Logistikprozesse sahen. Beide Firmen kamen aus dem Bereich Automotiv und waren in Salzgitter und Gifhorn ansässig und somit unter anderem für VW tätig. Es ging dabei um Prozesse der Komponentenfertigung und Just-in-Sequenz-Produktion. Eigentlich schon sehr ambitionierte und herausfordernde logistische Projekte. Der personelle Umfang lag in etwa bei 50 bis 80 Mitarbeitern. Nun muss man grundsätzlich keine Probleme sehen, wo keine sein sollten, aber es gab einige Eckpunkte bei diesen Projekten, die mich tief in mich gehen ließen. Da waren zum einen sehr große Investitionen in IT-Infrastruktur. Dann waren die Laufzeiten der angebotenen Verträge, neben anderen Vertragsklauseln, mit jeweils 2 Jahren bei automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr überhaupt nicht angemessen zu den zu tätigen Investitionssummen. Zudem bestand noch die Ungewissheit, dass die Zulieferer selbst in Abhängigkeit zu VW und deren Bedingungen standen, die sich ohne ausreichenden zeitlichen Vorlauf jederzeit ändern konnten. Alles irgendwie Voraussetzungen, die mich vor Jahren schon einmal sehr gute Umsatzoptionen haben ablehnen lassen. Trotzdem habe ich zunächst bei meiner Hausbank einmal wegen der Investitionskredite, auch der KfW, nachgefragt. Die waren durchaus zu bekommen, allerdings zu Konditionen, die schon von vornherein, aufgrund der vorgegebenen Vertragslaufzeiten, kaum Spielraum ließen. Für mich persönlich stand weiterhin meine weitere Lebensplanung im Vordergrund, und die sah für mich vor, dass ich mich in maximal 10 Jahren in den Ruhestand verabschieden will, ohne bis dahin finanzielles Harakiri zu begehen. Ferner wollte ich im überschaubaren Rahmen mein Aus- und Einkommen für mich persönlich erwirtschaften und meinen Mitarbeitern ein wirtschaftlich sicheres Umfeld bieten. Darüber hinaus hatte ich keine Ambitionen mehr als Unternehmer des Jahres irgendwo in die Annalen einzugehen. Dafür hatte ich in meiner beruflichen Vergangenheit bereits sehr viele Visionen entwickelt, die meistens nur mitleidig belächelt wurden, sich aber in späteren Perioden durchaus als Teillösungen für heraufziehende strukturelle und kommerzielle Problemstellungen, wie zum Beispiel das aktuelle Kraftfahrerproblem, diverse logistische Anwendungen und auch im Profifußball mögliche frühzeitige Wertschöpfende-Ansätze, herauskristallisierten. Und so hatte ich zwar dann weiter mit den Automotivfirmen über andere Vertragskonditionen, insbesondere über Laufzeiten nicht unter 5 Jahren verhandelt, aber da war kein Durchbruch zu erzielen. Damit hatte ich wieder einmal ein Umsatzvolumen im mittleren 7-stelligen Bereich ausgeschlagen. Trotzdem erwirtschaftete ich aber mit meinen anderen Projekten durchaus eine sehr gute Wertschöpfung, so dass solche inkulanten Projekte grundsätzlich kein Verlust waren. Im Gegenteil, sie schafften mir meine Freiräume für mein Lebensmotto. Denn, wie schon mehrfach erwähnt, sah ich den Sinn meines Lebens nicht darin, meinen Brain mit Problemen vollzustopfen, sondern den frei zu halten für die Ideen, wie ich mein Leben lebenswert gestalten kann. Ich weiß, das klingt nun für jeden Nerd, jeden Vollblutunternehmer, jeden, der mit sich selbst nicht viel anfangen kann, als sein Business 24/7 abzurackern, nicht gerade ökonomisch patriotisch, aber mein Leben im vorhergehenden Jahrtausend war ja auch bereits ein anderes als diese üblichen spießigen, erzkonservativen, karrierefixierten Lebensbiografien. Ich möchte das aber hier bei weitem nicht negativieren, denn diese Leute werden selbstverständlich gebraucht,
um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten.
Das war immer ein wichtiger Part in der Lebensbiografie, Unabhängigkeit und Freiheit in den Entscheidungen.
Es war aber genau diese persönliche Unternehmerkultur, die mir die Möglichkeit zur Kreativität gab, um meine Visionen und Ideen zu entwickeln. Mir ging es dabei nie um Standard und Lösungen von der Stange, meine Prämisse waren immer pragmatische, individuelle Lösungen. Die Ideen sollten immer rocken, da Rock'n'Roll auch für eine bestimmte Haltung, Energie und Dynamik steht. Es ging mir nie um das, was konventionell und regelkonform ist, also um Konformität und somit um Langeweile. Zwei dieser Ideen werden in dieser Episode noch einmal explizit vorgestellt.
Smart Sourcing, die Transformation des Inhouse-Logistik-Konzepts.
Bereits 2 Jahre nach der Gründung hatte sich das Geschäftsmodell sehr gut entwickelt. Es gab inzwischen einen beachtlichen Kundenkreis, für den wir ganz individuelle Konzepte für die Leistungserstellung in den Unternehmenseinrichtungen erstellt und etabliert hatten. Durch das professionelle logistische Design und Angebot und durch intensive und äußerst kommunikative Kundenkontakte entwickelten sich aus dem reinen Angebot der physischen Leistungserstellung immer mehr selbstständige und eigenverantwortliche Aufgaben auf leistungsabhängiger Basis, zunächst temporär und saisonal und zunehmend dann auch die Übernahme von kompletten Logistikaufgaben in den Kundenunternehmen. Es wurden dann für die Leistungserstellung Werk- oder Dienstverträge mit den Kunden abgeschlossen. Ich entwickelte so auch Dienstleistungskonzepte, wie unter anderem Coworker-Sharing.
Hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 26, Folge 33 aus der Unternehmenspraxis. Work less, live more.
Neben der administrativen und organisatorischen Steuerung des Unternehmens sah ich meine Aufgabe, meine Kompetenz und meine schöpferische Kraft auch weiterhin in der Entwicklung von zukunftsgreifenden Konzeptionen. Und das eben auch auf vielerlei Gebieten. Natürlich gerade aber auf dem Gebiet der Logistik, weil ich dort über Jahrzehnte sehr viele einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, die mich insgesamt immer wieder animierten, Lösungen zu finden, wie man Problemfelder überwinden kann. Eines dieser Problemfelder in der Logistik ist nun einmal die physische Leistungserstellung, also die personalbezogenen Verrichtungen. Und diese binden in den Betrieben sehr viele und vor allem kostenintensive Ressourcen. So entwickelte ich als Modell Arbeit der Zukunft als Kompetenzcenter personell das Konzept Coworker-Sharing. Das Coworker-Sharing-Modell war ein als Branchenlösung konzipiertes Mehrschichtenmodell, das durch Poolung einzelne Verrichtungen, die überwiegend antizyklisch, saisonal oder in Teilprozessen erfolgten, zu Vollzeitarbeitsplätzen zusammenfasste. Dazu sollten die einzelnen Teilprozesse extern zu individuellen Arbeitszeitmodellen gebündelt werden. Dieses Dienstleistungs- und Arbeitszeitmodell wurde auch in der Fachpresse vorgestellt, aber es war wieder einmal der Zeit weit voraus. Es waren alles Überlegungen, die die damals schon vorhandene Personalsituation mit einschloss, aber insbesondere auch durch die unternehmensübergreifende Bündelung wesentliche Synergien hob und somit auch erhebliche Kostenvorteile bringen konnte. Behindert wurden solche Gedankenspiele aber immer wieder durch die konservative Grundhaltung vieler Unternehmen hinsichtlich ihrer Personalpolitik. Einige dieser Unternehmen haben dann ihre eigenen konservativen Ansätze auch nicht überlebt. Es war für mich persönlich aber keine überlebensnotwendige Frage, ob ich meine zukunftsorientierten Ansätze nun sofort und 1:1 umsetzen konnte. Meine unternehmerische Einstellung entsprach insoweit bestimmt auch nicht dem klassischen Unternehmertum. Mein Leben war bisher viel zu vielseitig und von unterschiedlichen Lebensphasen bestimmt, als dass ich mich nunmehr in so ein Korsett eines smarten Unternehmers zwängen lassen würde. Ich hatte auch nie den exzessiven Ehrgeiz entwickelt, jetzt mich noch selbst zu überholen. Getreu meinem bisherigen Lebensmotto,
Work less, live more,
wollte ich auch möglichst wenig Energie aufwenden. Mit nunmehr fast 50 Jahren hatte ich mein Lebensziel klar definiert. Nicht mehr in ein hohes Risiko gehen, nur Geschäfte machen,
die in meinem definierten Rahmen überschaubar sind, keine schlaflosen Nächte, keine Abhängigkeit von Bankern, für jeden internen Stakeholder ein vernünftiges Auskommen schaffen und vor allem nicht in die Abhängigkeit dieser jungen Dynamischen geraten. Das sind die Typen, die mir bei sehr vielen Kontaktgesprächen über den Weg gelaufen sind. Alle nach dem gleichen Muster, BWL-Studium, Junior Consultant bei einer großen Unternehmensberatung, dann erster Job in der freien Wirtschaft und beim nächsten Gesprächstermin waren die dann schon nicht mehr da. Ich hatte für mein Unternehmen die optimale Organisationsform gefunden. Alle Inhouse-Logistikprojekte waren in sich autonom. Für jedes Projekt gab es vor Ort einen Projektverantwortlichen, ausgerüstet mit allen Kommunikations- und IT-Einrichtungen, der sowohl der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden vor Ort war, aber auch als Personalverantwortlicher vor Ort fungierte. Somit steuerten sich die Projekte überwiegend selbst. Darüber hinaus hatte ich ein sehr attraktives Prämiensystem entwickelt, wodurch die Leistungskontrolle und Leistungserstellung optimal gesteuert werden konnte. Dadurch konnte der kaufmännische Mitarbeiter die periphere Administration erledigen, während ich Freiräume hatte für Kundenkontakte und Projektentwicklung. Und so kamen dann immer wieder Projekte hinzu, die in unser Portfolio passten, andere wurden beendet, weil sich Strukturen und Marktverhältnisse änderten. Logistik ist halt ein sehr dynamisches und vor allem auf Flexibilität aufgebautes Geschäftsfeld.
Es war eine spannende Zeit, die Entwicklung nachhaltig voranzutreiben.
Und deshalb nun einmal eine Einführung in das Geschäftsmodell Inhouse-Logistik. Durch die fachliche Kompetenz auch auf Grundlage der Bündelung des Know-how aus Logistik und Sozialkompetenz wurden wir immer mehr Partner unserer Kunden und standen diesen auch beratend für Handlungsempfehlungen zur Prozessoptimierung und Kostenreduzierung in ihrer innerbetrieblichen Logistik zur Verfügung. Und so entwickelte sich aus der steigenden Produktions- und Vertriebsverflechtung mit der dazu erforderlichen Flexibilität und Mobilität für die stetigen Konjunkturzyklen und die dadurch beachtlich steigende Komplexität der innerbetrieblichen Logistik das Inhouse-Logistik-Konzept. Wir schafften für unsere Kunden die logistische Freiheit, sich im Wettbewerb und am Markt zu stärken durch Konzentration auf die Kernkompetenz, Innovationsbereitschaft und Servicegrad, Chancen also, die man nutzen sollte und daher nicht in Bereiche investieren sollte, die durch externe Dienstleistung, externe Kompetenz, externes Know-how, sowie Bündelungs- und Synergieeffekte effizienter, serviceorientierter, kostengünstiger, reaktionsschneller, flexibler, transparenter, leistungsorientierter und mobiler gestaltet werden können. Wir hatten Inhouse-Logistik in den absoluten Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit gestellt. Inhouse-Logistik ist das Synonym für ein absolut kundenorientiertes Logistikkonzept, besonders für klein- und mittelständische Unternehmen, KMU. Hierunter verstanden wir die Verrichtung sämtlicher kundenseits gewünschter Logistikdienstleistungen direkt im Haus des Kunden, also die Übernahme von standardfixierten Logistikfunktionen in den kundeneigenen Produktions- und oder Lagereinrichtungen. Das Inhouse-Logistikkonzept schaffte auch eine Entkopplung von Distribution, Lagerhaltung und Transport. Das führte zur Kostentransparenz und befreit von Abhängigkeiten und Implementierungsproblemen, wie sie beim klassischen Outsourcing auftreten könnten. Durch diese vollkommene Neutralität des Inhouse-Logistik-Konzept kann dieses auch immer vollkommen individuell an die jeweiligen betrieblichen Anforderungen des Kundenbetriebes angepasst und ausgerichtet werden. Es ist somit die externe Logistikabteilung im Kundenbetrieb und bringt gleichzeitig die logistische Synergie aus den vielseitigen und unterschiedlichsten logistischen Einsatzbereichen mit und bündelt so das kundenbetriebliche Know-how mit dem logistischen Know-how der Inhouse-Logistik. Die wesentlichen Vorteile, die sich für die innerbetriebliche Kundenlogistik dabei ergeben, sind die Transparenz, sowie die optimierten, transaktionsbasierenden Abrechnungsmodalitäten, die mithin variable Kosten bieten. Intelligente Lösungen werden bei Verlagerungsprozessen zur Konzentration aufs Kerngeschäft entscheidend. Bei der Auswahl von Dienstleistern zählen daher nicht nur Kostengesichtspunkte, sondern die Fähigkeit zur Übernahme von Qualitäts- und Wachstumszielen der Kernunternehmen. Wer Teile oder ganze Arbeitsbereiche seines Unternehmens an professionelle externe Dienstleister vergibt, der achtet nicht nur auf Quantität, sondern immer mehr auf Qualität. Der Trend und die Motivation auf dem Markt für qualifizierte Outsourcing-Dienstleistungen verlagert sich zunehmend von einer reinen quantitativen Kostenorientierung
Run my mess for less.
Hin zu einer Qualitäts-, Wachstums- und Innovationsorientierung, denn beide, Kundenunternehmen wie Dienstleister, wünschen sich intelligente Lösungen, also Smart Sourcing. Dieser Wunsch nach smarten Lösungen steckt prinzipiell hinter jedem Outsourcing-Prozess. Outsourcing ist eine spezielle Form des Fremdbezugs von bisher intern erbrachter Leistung. Dadurch wird Outsourcing von sonstigen Partnerschaften abgegrenzt, da der Übergang von Prozessen auch die Übernahme von Personal- und Unternehmenswerten, ESEPs, beinhaltet, ist die Grenze zu einer Unternehmensübernahme.
Mergers and Acquisitions.
Fließend. Daher ist die Kompetenz zur Integration und zum Management von Personal ein zentrales Erfolgskriterium. Outsourcing findet auch in Form von Joint Ventures statt. Dies gilt insbesondere für den öffentlichen Sektor, in dem sich das Modell der Public-Private Partnership, PPP, etabliert hat, zum Beispiel Toll Collect. Die Motivation für diese seit den 1990er Jahren vor allem im angelsächsischen Raum populäre Vorgehensweise besteht vor allem in einer Rationalisierung von Geschäftsprozessen, einer Reduzierung von Prozesskomplexität, einer Freisetzung von Managementkapazitäten, der Flexibilisierung des Unternehmens und einer Fokussierung auf das Kerngeschäft.
Do what you can do best, outsource the rest.
Teure oder selbst nicht effizient ausführbare Aufgaben, die nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, werden an spezialisierte Dienstleister abgegeben. Meistens wird ein Outsourcing aus Kosten- oder bilanzierungstechnischen Gründen vorgenommen, Vermeidung hoher Investitionen und Mittelbindung, Verbesserung von Kreditratings etc. Die Auslagerung kann aber auch Qualitäts-, Sicherheits- und Know-how-Gründe haben oder aus einem schnellen Wachstum des Unternehmens resultieren. Outsourcing ist dann eine Make-or-Buy-Entscheidung. Intelligente Outsourcing-Lösungen sind also nicht von einer reinen quantitativen Kostenorientierung motiviert, sondern von einer Qualitäts-, Wachstums- und Innovationsorientierung. Dieses Prinzip steckt hinter dem Begriff des Smart Sourcing, der von uns für unser Inhouse-Logistik-Konzept geprägt wurde. Eine solche Dienstleistungslösung versteht sich als die entscheidende Weiterentwicklung des Outsourcing-Gedankens hin zu neuen Preis- und Delivery-Modellen, die eine bedarfsgerechte Nutzung der bezogenen Leistungen ermöglicht. Bekannte Schlagworte sind zum Beispiel
On-Demand, Pay-Per-Use, Business Flexibility, Breathing Infrastructure.
Entscheidend hierbei ist, dass sich diese Lösungen nicht nur optimal in die Prozessketten des Unternehmens integrieren, sondern ihre Leistungen im Einklang mit den Qualitäts- und Wachstumszielen und sogar der Firmenphilosophie des Unternehmens erbringen. Um diesen Ansatz des Innovationskonzepts Smart Sourcing effizient umzusetzen, bietet sich die Leistungserstellung von Drittunternehmen als Inhouse-Lösung an. Dabei erfolgt in der Regel keine Übernahme der Assets, aber unter Umständen ein Übergang des vorhandenen Personals im Rahmen des § 613a BGB. Dabei bringt der Provider neben der Logistikkompetenz ein hohes Maß an Sozialkompetenz ein, wodurch letztlich sowohl das soziale und kulturelle Umfeld in ein solches Konzept mit eingebunden wird, damit die Performance und die Unternehmenskultur des Kundenunternehmens in seiner Darstellung erhalten bleibt und ein externes Logistikkonzept in diese Performance vollkommen integriert wird. Smart Sourcing als Dienstleistungsprodukt, insbesondere für die Logistikprozesse bei KMU aus Produktion, Dienstleistung und Handel, kann nicht nur nachhaltig bewirken, dass die Logistikkosten gesenkt und Logistikprozesse permanent optimiert werden, sondern steht auch für die totale Identifikation mit den Unternehmensgrundsätzen und der Philosophie des Kundenunternehmens und der uneingeschränkten Kundenorientierung. Dabei beschränkt sich aber die Kompetenz des Logistiksystemdienstleisters nicht nur auf die arbeitsorganisatorische Dimension und die Problemlösungsdimension, sondern umfasst auch die Logistikkompetenz für die physische Distribution und für logistische Mehrwertdienstleistungen, aber auch für die Gestaltung von Fertigungs- und Montageabläufen aus logistischer Sicht und dieses auch nach QS-Maßstäben durch Bewertung von Logistiksystemen. Smart Sourcing als Inhouse-Logistikkonzept beinhaltet aber auch als weiterführende Komponente zu einer echten Win-Win-Partnership die Möglichkeit der Verbindung aller Interessen der komplementär Beteiligten in Form einer strategischen Allianz oder Joint Venture zu einem Kompetenzpool als Coworker-Sharing-Modell.
Wettbrick, das Fahrpersonaleinsatzsystem, das die Zukunft vorwegnahm, als noch niemand sie sehen wollte.
Auch das Geschäftsfeld 3 Wettbrick entwickelte sich weiter. So hatten wir bis über 20 Kunden bzw. Anwender unseres Fahrerablösesystems und so über 40 Fahrer für dieses System auf unserer Payroll. Die Branche musste sich seinerzeit auch mit dem Inkrafttreten der VOEG 561-06 auseinandersetzen. Und so wurden dann auch die unterschiedlichsten Modelle versucht umzusetzen. Von der Gründung unternehmenseigener LKW-Fahrschulen über Fuhrparkauslagerungen bis hin zur Kooperation unter Ladungsspediteuren
Und dazu passte die Feststellung, dass unter diesen Bedingungen diejenigen Unternehmen vorn liegen werden, deren Fahrzeuge am längsten auf der Straße bleiben. Allerdings war dieses durchaus kein in die Zukunft gerichteter Ausblick, sondern bereits eigentlich schon immer Realität im Transportalltag. Mit Einführung des digitalen Kontrollgerätes ab Mai 2006 für alle erstmalig zugelassenen Nutzfahrzeuge wurde nun die Arbeit der Kontrollbeamten erheblich effizienter, da letztlich die Datenverarbeitung und Auswertung wesentlich effektiver und einfacher wurde. Aber auch bereits mit Inkrafttreten der Änderung des Arbeitszeitgesetzes für die Beschäftigung im Straßentransport im September 2006 hat es erhebliche Auswirkungen mit einer recht großen Spannweite auf die Kostensituation der Betriebe gegeben. Ursache hierfür waren die recht differenzierten Transportmarktsegmente mit sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen des Fahrpersonals. Während nach Feststellung des Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung BGL im damaligen Vergleichszeitraum Januar 2005 bis Januar 2006 der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten noch um 0,45% gestiegen war, hatte sich allein im Zeitraum von Oktober 2005 bis Oktober 2006 dieser Anteil bereits um 4,23% erhöht. Diese Daten bestätigt auch eine von unserem Geschäftsbereich Logistikberatung im Sommer 2006 durchgeführte
Markterhebung zu den Auswirkungen der neuen Lenk- und Ruhezeiten auf optimierte Fahrzeugeinsätze im Güterkraftverkehr,
wo 50,8% der Unternehmen bei den Personalkostenstrukturen im Bereich Fahrpersonal eine Kostensenkung für erforderlich hielten. Allein diese Zahlen zeigten seinerzeit, wohin tendenziell die Fahrpersonalkostenentwicklungen sich fortsetzen werden. Verschiedene Untersuchungen sprachen damals bereits von einem Plus bei den Fahrerkosten zwischen 20% und 30%, während sich die Arbeitszeit der Fahrer um rund ein Fünftel verringern würde. Darüber hinaus wurde ein steigender Bedarf an qualifiziertem Fahrpersonal prognostiziert. Um diesen Mehrbedarf zu rekrutieren, werden zusätzliche, erhebliche Kosten generiert für die Personalsuche und Auswahl. Dazu kam dann der Fachkräftemangel, insbesondere beim Fahrpersonal, der bereits in den 1990ern durch Wegfall der Führerscheinausbildung bei der Bundeswehr begonnen hatte und sich stetig fortsetzte. Betrachtet man einmal den Zeitraum seit 2000, so hat sich die Fahrpersonalsituation im Güterkraftverkehr durch folgende Trends und Probleme erheblich verändert.
Demografische Veränderungen.
In vielen entwickelten Ländern altert die Bevölkerung, was zu einem Rückgang der verfügbaren Arbeitskräfte im Güterkraftverkehr führt. Dies ist oft durch einen Mangel an jungen Arbeitskräften gekennzeichnet, die in die Branche eintreten.
Attraktivität des Berufs.
Die Attraktivität des Berufs des Lkw-Fahrers hat erheblich abgenommen. Lange Arbeitszeiten, unregelmäßige Stunden, lange Zeiten weg von zu Hause und die physischen Anforderungen des Jobs haben dazu geführt, dass viele potenzielle Arbeitskräfte andere Berufe bevorzugen. Hinzu kamen und kommen ja auch heute immer noch die recht differenzierten Transportmarktsegmente mit sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen des Fahrpersonals.
Regulatorische Herausforderungen.
Die Einführung strengerer Vorschriften und Regularien im Bereich der Fahrzeugführung, Arbeitszeiten und Sicherheit hat die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer verschärft und könnte potenziell zu einem weiteren und stärkeren Rückgang der verfügbaren Arbeitskräfte führen.
Technologische Veränderungen.
Die Einführung neuer Technologien wie autonomes Fahren und elektrische Fahrzeuge könnte langfristig die Anforderungen an das Fahrpersonal verändern. Dies könnte sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation haben, da bestimmte Aufgaben automatisiert werden könnten, während gleichzeitig neue Fähigkeiten erforderlich sind, um mit den neuen Technologien umzugehen.
Internationalisierung des Güterverkehrs.
Die zunehmende Globalisierung hat zu einem Anstieg des internationalen Güterverkehrs geführt, was eine größere Nachfrage nach Fahrpersonal mit Kenntnissen in internationalen Transportvorschriften und Sprachkenntnissen zur Folge hat. Dies kann zu Engpässen bei der Verfügbarkeit qualifizierter Fahrer führen. Insgesamt sind also die Hauptprobleme in der Fahrpersonalsituation im Güterkraftverkehr, legt man einmal den Zeitraum ab 2000 zugrunde, ein Mangel an verfügbaren Arbeitskräften, eine abnehmende Attraktivität des Berufs und die Herausforderungen durch neue regulatorische und technologische Entwicklungen. Also, alles Faktoren, die zwangsläufig dazu führten, hier nach neuen und innovativen Lösungen zu suchen, denn so stellte das Bundesamt für Güterverkehr im Jahresbericht 2005 bereits zutreffend fest, dass insgesamt die wirtschaftliche Situation vieler kleiner und mittelständischer Transportunternehmen angespannt bis existenzbedrohend ist. So ergab auch unsere Markterhebung von 2006, dass über 50% der Unternehmen angaben, dass die neuen, 2007 dann eingeführten Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten nicht genug Flexibilität für optimierte Fahrzeugrundläufe bieten. Neben der Neugestaltung zur Optimierung der Arbeitsorganisation und der Rampenorganisation, gehörte hierzu auch die Neugestaltung von Fahrereinsatzplanung auch durch standortexterne Personaleinsätze zur Erledigung der in allen Transportsegmenten zeitintensiven, standortfernen Be- und Entladearbeiten bzw. zur Tourenweiterführung und Fortsetzung zum Target Point oder Turning Point. Und hier setzte dann unser Fahrpersonaleinsatzsystem 3 Wettbreak an, mit systemorientierter Personaleinsatzplanung für standortunabhängige Fahrpersonaleinsätze. Das Konzept sah vor an, definierten, magistralen Schnittpunkten unternehmensübergreifende Fahrerpools einzurichten, die bedarfs- und systemorientiert qualifiziertes Fahrpersonal für Festeinsätze, aber auch zeitoptimiert und temporär im Tramp- und im Linienverkehr bereitstellen.
Hierzu gab es bereits dezidierte Erläuterungen in Staffel 2, Episode 25, Folge 30 und auch hier in der aktuellen Staffel, Episode 54, Folge 2.
Das Netzwerk sollte den beteiligten Unternehmen zu kostenoptimierten LKW-Rundläufen verhelfen, da Lenk- und Arbeitszeiten so bedarfsgerecht gesteuert werden können, weil immer dort, wo Ruhezeiten oder auch Arbeitszeiten eine Tourenunterbrechung und Standzeiten des LKW erforderlich machen würden, durch Einsatz von Ablösefahrpersonal die Touren termingerecht fortgeführt werden können. Dieses ist insbesondere ein Optimierungsfaktor bei zeitintensiven End- und Beladungen, aber auch zur Bildung standortexterner Fahrerstaffetten. So wurde damals bereits treffend in einem Fachzeitungskommentar festgestellt:
Wer am effizientesten Fahrerwechsel, Begegnungsverkehre und Rückladungen organisieren kann, der hat die besten Karten.
Das heißt aber auch, dass alle unproduktiven Standzeiten für die LKW eliminiert oder zumindest minimiert werden müssen. Neben dem Kostenoptimierungspotenzial, dass Fahrpersonal nur dann eingesetzt wird, wenn tatsächlicher Bedarf, sprich der LKW tatsächlich produktiv ist, kommt auch ein nicht unwesentlicher Punkt hinzu, dass das Fahrpersonal, das an den standortexternen Netzwerkschnittpunkten eingesetzt wird, in der Regel in definierten Zeitfenstern und Tourensektoren beschäftigt wird. Diese sind dann somit auch weitestgehend feste und vorausplanbare Arbeitszeiten für das Fahrpersonal, was dann wiederum zwangsläufig auch dazu führt, dass solche Einsätze und Arbeitsbedingungen für viele Kraftfahrer wieder attraktiver werden. Bereits seit 1996 hatten wir ja in einigen Projekten unter dem Produktnamen 3WET-Break an verschiedenen Standorten bundesweit für nationale und auch internationale Transportunternehmen bedarfsorientierte Ablöseschnittpunkte eingerichtet und dabei die Erfahrung gemacht, dass qualifiziertes Fahrpersonal primär auch an vorausplanbaren Arbeitszeiten mit möglichst täglicher Heimkehr interessiert ist und so auch erst in zweiter Linie der Lohn eine Rolle spielt. Und hieraus ergibt sich dann auch ein quantitatives und vor allem auch ein qualitatives Fahrerpotenzial, das durch eine Netzwerkstruktur erschlossen werden könnte. Allerdings bedeutet es natürlich, dass einige fuhrgewerbeaffine, traditionelle Zöpfe abgeschnitten werden müssten, die den innovativen Lösungen für Transport und kostenoptimierte LKW-Rundläufe entgegenstehen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hier die Entkoppelung von Personal und Maschine. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kraftfahrer häufiger die Fahrzeuge wechseln müssen und es vielleicht auch kein festes Fahrzeug mehr für nur einen Fahrer geben wird, ebenso wie gegebenenfalls die Trennung der Disposition von Fahrpersonaleinsätzen und Transportaufträgen oder auch der Einsatz von externen Fahrpersonal auf den Unternehmensfahrzeugen. Zusätzlich erschwerte und erschwert die erzkonservative Haltung vieler Unternehmer, keine externen Fahrer auf ihren Fahrzeugen zuzulassen, natürlich auch die Einführung solcher Innovationen erheblich.
Hierzu noch einmal ein Auszug aus Staffel 2, Episode 26, Folge 31.
Im Business war ich zwar in der Zusammenarbeit mit der FH Braunschweig-Wolfenbüttel aufgrund fehlender finanzieller Unterstützung nicht weitergekommen. Trotzdem hatte ich die ersten Interessenten und Projekte für mein Fahrerablösesystem am Start. Zunächst übernahm ich für meine ehemalige Firma die Organisation von Transporten des zeitkritischen DB-Expressgutes von Hannover nach Frankfurt und zurück im Nachtsprung. Dazu hatte ich den Ablösestützpunkt Kirchheimer Dreieck eingerichtet. Es war genau der Schnittpunkt der Tour. Dort waren die Fahrer angestellt, die jeweils im wöchentlichen Wechsel einen Teilabschnitt fuhren, was somit genau auch den gesetzlichen Lenkzeiten entsprach. Als nächstes kam ein österreichisches Unternehmen aus Kundl bzw. St. Ulrich am Pilasee hinzu. Das Unternehmen hatte 40 Sattel-LKW im Einsatz, und zwar vornehmlich im Italienverkehr. Das mit denen angewendete Konzept sah vor, dass wir die LKW, die in Norddeutschland entladen und wieder beladen werden mussten, am Rasthof Göttingen übernahmen. Für die Stammfahrer war dort ein Zimmer angemietet, wo die ihre gesetzliche Ruhezeit verbringen konnten. Nach End- und Beladung kehrten unsere Fahrer dann zum Rasthof zurück und die Stammfahrer übernahmen wieder für die Rückstrecke. Dieses System lief hervorragend an. Wir hatten dort Fahrer aus dem Raum Göttingen fest eingestellt. Vom Unternehmen erhielten wir täglich die Dispositionen für Norddeutschland und setzten so unsere Fahrer entsprechend ein. Als nächstes wurden wir dann mit unserem Fahrerablösesystem für eine Bremer Spedition tätig, und zwar mit Ablösestandort Ingolstadt. Hier lief es dann ähnlich ab. Für die Stammfahrer war ein Pensionszimmer in der Nähe von Ingolstadt angemietet. Wir übernahmen die Fahrzeuge dort zur End- und Beladung im Raum München und Regensburg. Danach wieder zum Ablösestützpunkt und die Stammfahrer übernahmen wieder retour. Alle diese Touren waren somit so optimiert, dass die LKW außer den End- und Beladezeiten keinerlei Standzeiten hatten. Mit diesen Pilotprojekten wurden dann auch alle Haftungs- und Rechtsfragen abschließend geklärt, so dass das System nun eigentlich rundherum durchdacht war. Trotzdem war es schwer, hier zunächst weitere Unternehmen zu überzeugen, obwohl einige davon akuten Bedarf hatten, wie sich aus vielen Kontaktgesprächen ergab. Nun muss man wissen, dass das Verkehrsgewerbe sehr konservativ ist. Es handelte sich seinerzeit noch um überwiegend familiengeführte Mittelstandsunternehmen, wo teilweise zwei Generationen tätig waren. Da gab es dann auch solche Konflikte, dass die jüngere Generation unserem System durchaus geneigt gegenüberstand und auch die wirtschaftlichen Vorteile erkannte, doch die ältere Generation wollte keine externen Fahrer auf den LKW haben. Man blieb da in der Tradition stehen, genau wie viele Clubs im Profifußball auch. Dort erfolgten Entscheidungsfindungen auch nur aus dem eigenen Beritt. Alles, was von außen herangetragen wurde, wurde als nicht kompetent abgetan. Die Tradition bezeichnet die Weitergabe von Handelsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen. Dabei geht es auch um die generationsübergreifende Weitergabe von geistes- und kulturwissenschaftlichen Orientierungen, also das kulturelle Erbe. Ob aber Tradition nun im Sinne von Bewahren, von Verharren oder von Weiterentwicklung verstanden wird, darüber gibt es bisher keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Nach meiner Interpretation bezeichnen diese Definitionen zwar hochkulturelle Inhalte, aber als Basis für ökonomische Weiterentwicklung können solche Definitionen nicht herangezogen werden. Und genau das ist dann vielfach eben die Fehleinschätzung, wenn man sich auf die Tradition beruft.
Das seinerzeit noch sehr familien- und mittelstandsgeprägte Transportgewerbe war und ist schon sehr speziell.
All diese Faktoren zusammen machten es natürlich äußerst schwierig, solche Fortschritte zu realisieren, und in einigen Fällen schienen sie fast unmöglich zu sein, was aber in manchen Fällen dann letztlich auch zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen bei solchen Transportunternehmen, bis hin zu finalen Entscheidungen führte. Trotzdem gab es für das Netzwerkkonzept Interesse bei einigen namhaften Unternehmen der Transportbranche aus dem gesamten Bundesgebiet. Das Knotenpunktablösefahrersystem 3 Wettbreg bot ja eine Vielzahl von variablen und individuellen Einsatzmöglichkeiten. Dabei wurde zusammen mit den Auftraggebern die Ablauf- und Einsatzkonzeption erarbeitet, wobei durchaus ein erhebliches Potenzial an Kosten eingespart, aber gleichzeitig zusätzliche Umsatzerlöse durch optimierte Rundläufe generiert werden können. Am 6.12.2007 berichtete die deutsche Verkehrszeitung DVZ unter dem Titel Trennung von LKW und Fahrer unter Berufung auf Professor Peter Klaus, damaliger Leiter der Fraunhofer Arbeitsgruppe ATL, dass dieser Produktivitätsgewinne von 15-20% durch die Entkopplung von Fahrer und Maschine bezifferte. Nun wurde ja bereits in
Staffel 2, Episode 25, Folge 30
geschildert, dass der Ansatz seinerzeit, mit einer Fachhochschule hier ein Tool für ein Knotenpunktablösesystem zu entwickeln, aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung von Seiten der Politik, Verbände und der Branche, nicht umgesetzt werden konnte. Man hat weder Probleme für die Zukunft gesehen noch die Notwendigkeit bereits nach Innovationen zu suchen. Damals war es eigentlich noch echtes Unternehmertum mit Visionen und Ideen in die Zukunft zu blicken, allerdings nicht für alle Branchen, und dazu gehörte auch das Transportgewerbe. Heute nennt man solche Innovationen dann wohl Start-up. Wie jedoch bereits mehrfach in dieser Podcast-Retro-Show betont wurde, Ideen und Visionen allein reichen nicht aus. Man wird nicht als Prophet angesehen, wenn den Beteiligten die Perspektive für die Zukunft fehlt. Heutzutage werden viele Probleme nur noch beklagt, insbesondere der Fahrpersonalmangel, der sogar zu weitreichenden Versorgungsengpässen führen könnte, weil viele der Entscheidungsträger in der Vergangenheit meinten, es brauche keine Innovationen, weil alle Herausforderungen mit Bordmitteln behoben werden können. Der Einblick in die beiden Hauptgeschäftsfelder meines früheren Unternehmens sollte verdeutlichen, wie wir bereits seit Mitte der 1990er Jahre die Zukunft der Logistikdienstleistungen antizipierten. Unsere Vision war weit vorausschauend, und heute werden die von uns entwickelten Ansätze zunehmend als Lösungen für die immer häufiger auftretenden Personalengpässe in der physischen Logistik benötigt. Unsere Dienstleistungskonzepte zeichneten sich vor allem durch Bündelung und Synergie aus. Mein philosophisches Credo war eigentlich immer:
Die Zukunft findet bereits in der Vergangenheit statt.
Und das galt für mich immer bei fast all meinen Überlegungen, ob im Business oder eben auch zum Profifußball.
Eine weitere Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro. Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.